Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite hier. Wir haben eben in dem vorletzten Lied, oder besser gesagt in dem Gebet, was dazwischen war, einen Satz gehört. Den habe ich mir jetzt eben noch aufgeschrieben. Wir haben eben proklamiert, das Wort Gottes soll uns verändern. Tun wir doch mal so, als wenn das Wort Gottes wahr wäre. Der Satz, den habe ich jetzt eben hier mir einfach nochmal mit aufschreiben müssen, so als Einstieg. Begrüße aber jetzt erst nochmal auch alle hier im Saal und im Livestream oder später auf YouTube. Herzlich willkommen, dass Sie da sind, dass ihr da seid. Ja, wer im Chat sich aktivieren will, der kann ja auch gerne mal ein bisschen mit im Chat sich melden, ob er auch für allen Dingen Erstbesucher. Ich habe eben schon mal geguckt, wir haben heute eine ganze Menge Erstbesucher hier live vor Ort. Und ja, könnt ihr hinterlassen. Ich glaube, die Grace ist auch ein bisschen im Stream drinne, kann euch dann auch antworten. Also so, dass ihr auch aktiv an dem Geschehen hier teilnehmen könnt. Bevor wir einsteigen, möchte ich aber noch beten, weil Grace hat zwar gesagt Applaus für mich, aber das Lob soll dem Herrn gehören. Und ich möchte auch, dass ich heute nur das sage, was er euch und ihnen sagen will. Halleluja, Vater, ja, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für das Vorrecht, heute dein Sprachrohr sein zu dürfen. Halleluja. Lass mein Skript sein, wenn du was anderes sagen willst. Halleluja. Und berühre die Herzen aller der, die zuhören. Amen. Gut, in den vorhergehenden Teilen haben wir einmal im ersten Teil die Prinzipien kennengelernt, Saat und Ernte, was das zu bedeuten hat. Wir haben über die Liebe gesprochen, welche Bedeutung das für uns persönlich hat und über Vergebung. All diese Prinzipien sind Grundlagen dafür, dass wir ja ein brillantes Leben führen können. Wie gesagt, es geht auch heute wieder um dieses Buch von unserem Pastor, Brillant Leben. Und wir gucken uns dann noch an, welche weiteren Punkte sind. Im zweiten Teil, letzte Woche, hatten wir die äußeren Einflüsse so ein bisschen beleuchtet. Was machen Medien mit uns? Was macht Wohlstand mit uns? Was bedeutet Berufung für uns? So, und heute wollen wir uns dann gleich mal angucken, was Gesundheit ist. Und dann kommen wir auch gleich so auf die inneren Bereiche des Lebens. Interessant ist, dass sehr viele Untersuchungen es gibt über Krankheiten, über kranke Leute. Es wird untersucht, warum, weshalb die krank sind oder was die Symptome sind. Man analysiert sie, man sucht Abweichungen von der Norm. Aber hat schon mal jemand den Gesunden untersucht? Ja, das hat einer gemacht, und zwar ein Abraham Maslow, der erst aber in Mitte des 20. Jahrhunderts, also erst vor wenigen Jahrzehnten, eine Untersuchung gestartet hat über gesunde Menschen. Und er schreibt, und Bernd schreibt hier in seinem Buch ein Zitat: Als ich begann, die psychische Gesundheit zu untersuchen, wählte ich die hervorragendsten, gesündesten Personen aus, die besten Exemplare menschlicher Art, die ich finden konnte, und untersuchte ihre Eigenschaften. Sie waren sehr anders, in mancher Hinsicht überraschend anders als der Durchschnitt. Das hat Maslow 1962 gesagt, und die Ergebnisse seiner Untersuchung wurden dann 1977 veröffentlicht. Und sie hatten folgende Ergebnisse. Gesunde Menschen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus. Sie besitzen eine bessere Wahrnehmung der Realität. Sie haben die Fähigkeit, Menschen und Sachverhalte haben die Fähigkeit, Menschen und Sachverhalte richtig zu beurteilen. Sie können sich selbst und andere und die Natur akzeptieren. Sie haben einen Mangel an Schutzfärbung, Verteidigung oder Pose und eine Abneigung gegen Gekünsteltheit, Lüge, Heuchelei und Eindruckschinden. Sie besitzen Natürlichkeit, Spontanität und Einfachheit. Sie sind problemorientiert. Problem- und Sachorientierung, nicht Ich-Orientierung zählt hier. Sie haben ein Bedürfnis an Privatsphäre. Sie können ohne Unbehagen einsam sein. Sie sind autonom, aktiv, wachstumsorientiert. Sie besitzen eine unverbrauchte Wertschätzung. Grundlegende Lebensgüter werden mit Ehrfurcht, Freude und Staunen genutzt. Sie besitzen Gemeinschaftsgefühl. Sie können die Ich-Grenze überschreiten und intensive interpersonelle Beziehungen führen. Sie besitzen eine starke ethische Veranlagung und feste moralische Normen. Ihr Humor ist philosophisch, nicht feindselig. Sie lachen nicht über feindselige, verletzende oder Überlegenheitswitze. Gesunde Menschen sind ausnahmslos kreativ. Sie leisten Widerstand gegen Anpassungsdruck. Das war jetzt nur ein Auszug aus den ganzen Sachen, die er zusammengefasst hat. Und so kommen wir auch schon zu meinem ersten Punkt. Wertvoll leben. Bei den Brillanten, die ja hier das Buch bestimmen, kommt es ganz stark darauf an, wie rein ein Brillant ist. Wie viele Einschlüsse er hat, wie viele sichtbare Einschlüsse er hat, wie grob die Einschlüsse sind. Und je weniger Einschlüsse und je unsichtbarer diese Einschlüsse sind, desto wertvoll ist ein Brillant. Bis hin zu der Bezeichnung lupenrein. Das bezeichnet einen Brillanten, der selbst bei zehnfacher Vergrößerung von Fachmann keine Einschlüsse mehr zu sehen ist. Wie können wir, so ein Brillant ist natürlich der wertvollste Brillant, wie können wir unser Leben zu einem solchen Brillanten machen? Ich habe hier eine Brille und jeder Brillenträger weiß, manchmal setzt man eine Brille auf und denkt sich, ganz schön neblig heute, gell? Ach nee, ist ja die Brille. Habe ich mal, der Brille ist es so schlecht zu zeigen, deswegen habe ich ein größeres Beispiel mitgebracht. Brauche ich mal ein bisschen Platz. So. Ehrlich betrachtet sieht unser Leben manchmal so ein bisschen aus wie diese Scheibe hier. Ja, was machen wir dann? Putzen. Gut. Werden wir mal richtig aktiv und putzen. Oh, ich glaube, das kann ich schon. Das geht schon. Das kann ich. Da brauche ich keinen für. Das kann ich schon. Das mache ich ganz alleine. Ja, so richtig? Nee, ich glaube, das muss mir erst noch ein bisschen polieren. Da ist garantiert sind da Kratzer dran, da braucht man Poliermittel. Irgendwie ist das auch nicht so richtig von Erfolg. Achso, Moment, dann holen wir Polierwatte. Da
muss doch gehen.
Das muss ich doch hinkriegen. Aha. Der Dreck ist gar nicht äußerlich. Der Dreck ist ja innerlich.
Da komme ich aber gar nicht so richtig rein.
Wem ist es so schon mal gegangen mit seinem eigenen Leben? Also, wenn ihr meint, es passt nicht für euch, wenn da gehen, ich predige dann für mich. Ab und zu oder sehr oft versuchen wir mit Problemen oder Sachen erstmal alleine fertig zu werden. Das kommt nachher, kommt nochmal ein Satz dazu, der damit was zu tun hat. Aber wie ihr seht, so richtig lupenrein hat das nicht so richtig funktioniert. Und so ist es mit unserem Leben auch. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, woran das manchmal liegen kann. Wir haben ja, wie gesagt, die äußeren Bedingungen teilweise schon in den letzten zwei Teilen uns angeguckt. Und jetzt wollen wir uns mal so die inneren Sachen angucken. Wodurch kommt es, dass unser Leben, unsere Scheibe so verschmutzt ist? Oft ist das Problem oder der Start schon oder der Startpunkt schon in der Kindheit gelegt. Falsch verstandene Liebe und falsch verstandene Erziehung können in der Kindheit schon die Weichen stellen für alles, was dann erstmal folgt. Ich habe hier mir einen Satz aufgeschrieben. Liebe nicht ohne Disziplin, aber auch nicht ohne Liebe. Es gibt falsch verstandene Liebe und da haben wir jetzt gerade auf unserem Bundescamp ein Beispiel gehabt. Ewald ist einem unserer Kinder hinterhergerannt, die das machen, was man auf einem Campgelände nicht machen sollte, und zwar rumgerannt und über die Seile von den Zelten gesprungen ist. Und hat es dann am Arm gegriffen, um es festzuhalten. Weil es ist äußerst gefährlich, über eine Zeltschnur auf einen Hering zu klatschen. Das macht keinem wirklich Spaß. Und kann ich als Sani sagen, mir als Sani auch nicht. In dem kurzen Sekunden später wurde ich stand ein bisschen abseits und war in der Nähe von unserem Rand, von unserem Stammgelände. Da war ein Weg. Dann kam ein junger Mann auf mich zu und hat gesagt, er hätte hier gerade etwas gesehen, das hätte ihm nicht so gefallen. Das wäre Gewalt an Kindern gewesen. Nur weil der Ewald ihn am Arm und zurückgezogen hat. Aber so ist heute leider die Situation und die Gegebenheiten. Wenn wir so mitkriegen, was man in der Jugendarbeit mit Kindern alles nicht mehr machen darf, dürften wir uns eigentlich nur in einen Raum setzen und daddeln. Weil alles andere ist in Augen von manchen Leuten zu gefährlich oder gewalttätig. Selbst mit Jugendlichen rangeln ist eigentlich für einen Jugendleiter heute gar nicht mehr möglich. Und das ist in meinen Augen falsch. Die Jugend hat das Recht, Grenzen kennenzulernen. Sie hat das Recht dazu, dass ihnen Leute Grenzen aufzeigen. Und die Erwachsenen sind verpflichtet, diese Grenzen aufzuzeigen und auch zu halten. Das hat, wie gesagt, kein Reden gegen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Das ist vollkommen was anderes. Aber Grenzen zu setzen und Grenzen einhalten ist eine ganz, ganz wichtige Sache, für einen gesunden Start in ein Leben. Jetzt könnt ihr noch mal für euch überlegen, welche Werte habt ihr von euren Eltern mitbekommen in eurem Staat? Waren das gute Werte? Waren das Werte, wo ihr im Nachhinein sagt, musste ich mein Leben erst ändern? Aber vielleicht auch mal Gedanken machen, welche Werte hatten eure Eltern als Kinder erfahren? Weil manche Verhaltensweisen von Personen und Leuten haben einen Ursprung, oder fast alle haben einen Ursprung, der oft in der eigenen Familie liegen kann. Und wenn ihr das so mal überdenkt und sagt, das war gut, das war nicht gut, welche Werte möchtet ihr an eure Kinder oder eure Enkel weitergeben? Es wird heute nicht einfach, es gibt so einige Sachen, wo ihr euch hinterfragen könnt. Ihr dürft auch gerne euch Stichpunkte machen. Wir werden am Ende auch noch eine Zeit haben, wo ihr das Ganze auch nochmal Revue passieren lassen könnt und eventuell auch vors Kreuz bringen könnt. Kindererziehung, insbesondere gute Kindererziehung ohne Gott, ist in meinen Augen unmöglich. Und wir bei den Pfadfindern haben da das sogenannte Ranger-Versprechen. Und das wünsche ich mir, dass das alle Eltern und Großeltern im Prinzip mitsagen können. Das Ranger-Versprechen lautet: Mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen, die Roll Rangers Regeln zu halten und die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen. Für alle, die jetzt nicht Ranger sind, die Ranger Regeln, komme ich jetzt auch gerade dazu, ohne Regeln geht ein Leben nicht. Und die Ranger-Regeln sind ein paar Stichpunkte wie tapfer, ehrlich, treu, höflich, gehorsam, geistlich. Und die goldene Regel, die steht in Matthäus 7, Vers 12. In vielen Bibeln auch mit goldener Regel überschrieben. Und die lautet, jetzt will ich die Ranger hier im Saal nicht stinks machen, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Und ich sage immer, wenn man diesen einen Satz aus der Bibel ernsthaft beherzigt, dann braucht man nichts anderes mehr. Dann gibt es keinen Streit, dann gibt es keinen Krieg, dann gibt es keinen Diebstahl, keinen Vandalismus, weil wer möchte das an sich erleben? Ich sehe niemanden und ich will es auch nicht. Und trotzdem sind wir Menschen so anders. Und all diese Sachen hängen mit unserer Gesundheit oder beeinflussen auch unsere körperliche Gesundheit. Und die WHO hat vor einiger Zeit mal Gesundheit in 7 Kategorien definiert. Ein stabiles Selbstwertgefühl, ein positives Verhältnis zum eigenen Körper, Fähigkeit zu Freundschaft und sozialen Beziehungen, eine intakte Umwelt, eine sinnvolle Arbeit und gute Arbeitsbedingungen, Gesundheitswissen und Zugang zur Gesundheitsversorgung, eine lebenswerte Gegenwart und die begründete Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Und genau bei dem letzten Satz ist einer der Hauptknackpunkte, wenn ich so heute mit Jugendlichen auch spreche. Eine begründete Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Wo kann man die noch haben? Wenn man heute Nachrichten guckt, Von was sind die geprägt? Angst und Tod. Genau. Und wenn die eine Angst abflacht, dann wird gleich die nächste rauskommen. Wir haben gerade gestern darüber gesprochen, bei Freunden, die Corona-Krise oder Chance, wie wir hier gerne sagen, das war eine Angst, ein Angsthype. Nachdem der dann so abgeflacht war, das war einer der längsten Angsthypes, die ich, sagen wir mal, so mitgekriegt habe in den letzten Jahrzehnten, kam dann die Ukraine mit dem Krieg. Und wenn wir ehrlich sind, das Ganze ist noch keine 200 Tage alt und schon eigentlich nur noch eine Nebenaussage in den Nachrichten, obwohl es da genauso heftig weitergeht wie die ganze Zeit oder wie am Anfang. Und kaum lässt das Interesse an dieser Angst nach, kommen jetzt die Affenpocken. Und so wird die Menschheit eigentlich ständig beschäftigt mit Angst. Und vollkommen abgelenkt von ihm, der uns versprochen hat, uns seinen Frieden zu geben. Und da kommen wir zum Punkt. Im Kongress der Führungskräfte hat Siegfried Buchholz, das war ein Unternehmensberater und ehemaliger Direktor der BASF Österreich, Folgendes gesagt. Die sogenannten außergewöhnlichen Menschen, die heute von Headhuntern überall gesucht werden und Spitzengehälter erhalten, zeichnen sich durch eine Kombination verschiedener Qualitäten aus. Plakativ formuliert, durch eine Kombination aus Kompetenz, Energie und Integrität. Das heißt, durch überdurchschnittliche Intelligenz, durch hohe Belastungsfähigkeit und hohe Wertmaßstäbe. Wichtig ist, dass alle drei Qualitäten gebraucht werden. Zwei allein reichen nicht aus. Und was Christen in der Berufswelt zu außergewöhnlichen Menschen macht, ist die Tatsache, dass sie mehr Ressourcen zur Verfügung haben als alle anderen Menschen. Und diese Ressourcen sind damit gemeint. Das ist alles jetzt hier direkt aus dem Buch. Christen haben sich freiwillig an eine höhere Autorität gebunden und können erst dadurch Autorität für andere sein. Sie manipulieren nicht mehr. Christen ist ihre persönliche Schuld vergeben worden. Sie haben dadurch zu einem echten persönlichen Frieden gefunden. Sie können deshalb produktiver sein, weil sie nicht mehr so intensiv mit sich selbst beschäftigt sind wie ihre meisten ihrer Kollegen. Christen können sich persönlich als wertvoll akzeptieren und müssen nicht mehr fortlaufend anderen beweisen. Sie können Kritik annehmen, ohne zurückzuschlagen. Christen wurden befähigt zur wahren Nächstenliebe und haben erst dadurch Zugang zur wichtigen Befähigung zur Menschenführung gefunden. Liebe gibt ihnen zusätzliche Führungsenergie. Wer Menschen nicht lieben kann, verletzt sie oder manipuliert sie letzten Endes. Christen haben keine Zukunftsangst und damit mehr Kraft, mehr Energie zur Gestaltung von Gegenwart und Zukunft. Also genau das Ergebnis des letzten Punktes von der WHO. Hier sind noch ein paar Tipps und die sind im Endeffekt zu lesen wie eine Zusammenfassung der letzten zweieinhalb Kapitel, die wir hatten. Vergeben Sie. Erst wenn Sie Ihr Recht auf Zorn und Bitterkeit aufgeben, entsteht Platz für den inneren Frieden. Vergeben Sie nicht aus dem Gefühl heraus. Es kann sein, dass Sie in Ihrem ganzen Leben auf das Gefühl warten müssen. Sprechen Sie gute Dinge über andere Menschen aus. Beteiligen Sie sich nicht an Mobbing oder so Aussagen wie, du hast zwei linke Hände, das schaffst du nie. Mensch, lass es mal andere machen, bei dir dauert es ja ewig. Wir haben bei uns mit unseren Kindern sehr, sehr früh angefangen, wenn die was wollten, sie auch dran zu lassen. an Werkeln, in der Küche. Und ich habe dann öfters auch mal so diesen Satz gehört, das bringt doch nichts, das können die sich doch gar nicht merken und das kostet dich doch nur Zeit. Ja, es stimmt, es kostete Zeit in dem Moment. Aber nur anfänglich. Und die Sachen, an denen die Spaß hatten, die haben die nämlich dann nachher schon gemacht in einem Alter, wo andere sagten, wie können die das? Wir haben sie ermutigt dazu, zu probieren, was sie tun, was sie probieren wollen. Nicht abgehalten. Ich weiß, ein Beispiel hier bei uns aus der Gemeinde, ein junger Mann, er hat das selbst schon mal gesagt, deswegen kann ich das auch ruhig wiederholen. Dem sein Vater, der hat sein ganzes Jugendzeitalter immer gesagt, du hast zwei linke Hände. Lass das mich machen, das schaffst du nicht. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo wir hier damals hier eingezogen sind und haben jede Menge umgebaut, hat er sich nicht an irgendwelche Werksachen dran getraut. Hat er auch einen kaufmännischen Beruf, okay. Und als wir hier waren und hier gewerkelt haben, Regale gebaut haben, Möbel, Wände zugeschnitten haben, hat er mir so zugeguckt und hat gesagt, du, darf ich das mal probieren? Dann sag ich, klar. Sag ich, bitteschön, hier ist die Maschine. Hast mir zugeguckt. Außerdem haben wir einen Sanitäter im Haus. Und er hat das gemacht und er hat es gut gemacht. Und er war so begeistert, dass seine Teammitglieder, die mit ihm zusammen das gebaut haben, dann gesagt haben, du, jetzt musst du dich mal bremsen. Es ist schon nach 10. Der Obi hat zu, oder damals war es der Tom, der Obi war noch nicht hier. Der Tom hat zu, du kannst jetzt nicht losfahren, noch was holen und zu Hause weiterbauen. Du musst jetzt mal Pause machen. Der hat nachher so viel handwerklich gearbeitet oder so viel handwerkliche Sachen auch im Haus und sonst wo gemacht und war davon begeistert. Er hat fast 30 Jahre lang den Lügen geglaubt, die der Teufel seinem Vater in den Mund gelegt hat. Werden Sie ermutiger. Lernen Sie, hinter die Fassade zu schauen. Sagen Sie Sätze wie, Sie schaffen das, anstatt mal sehen, was Sie da wieder fabrizieren. Sehen Sie Trost und Zuspruch aus. Und achten Sie, worauf Sie schauen. Wir hatten ja auch das letzte Mal das Thema Medien gehabt. Und damit ist mein erster Punkt schon zu Ende. Und wir hören jetzt ein kleines Lied.
Kennt ihn schon, alle singen mit, ganz laut im Chor, das geht ins Ohr, keiner kriegt davon genug, alle halten mich für klug, hoffentlich merkt keiner den Betrug, denn das ist alles nur geklaut, das ist alles nur nicht meine, das ist alles nur geklaut. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich bin tierisch reich, ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt. Ich hab einen großen Teich und davor ein Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held. Reise um die Welt. Ich werde immer schöner durch mein Geld. Doch das ist alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht mein. Das ist alles nur geklaut. Doch das lass ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich will dich gern verführen, doch bald schon merke ich, es wird nicht leicht für mich. Ich geh mit dir spazieren und spreche ein Gedicht in dein Gesicht. Ich sag, ich schrieb es nur für dich und dann küsst du mich. Da lass mich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.
Ja, das ist alles nur geklaut. So kommen wir jetzt gleich zu meinem zweiten Thema. Davor möchte ich noch sagen, das ist, was da gesagt wird, ist so, ja, die Art der Welt zu leben. Ich, mich, meine, mir, Gott segne mich doch alle vier. Und das ist für manche die einzige Beziehung, die sie zu Gott haben. Weil anstatt Gottes Plan ist der Humanismus in unserer Welt eingezogen, der im Grunde gesehen erst einmal den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Und das ist ein uraltes Thema. Vor etlichen 100 Jahren hat man erstmal die Erde in den Mittelpunkt gestellt. Und weil man ja den Mensch als Krönung der Schöpfung angesehen hat, halt automatisch auch den Menschen wieder. Was in den letzten Jahren immer stärker hervorgetreten ist, ist das, wie ich es so gerne nenne, der egozentrische Humanismus. Es geht nicht um den Menschen im Allgemeinen, sondern um den Menschen. Und die Erziehung und die Erziehungswissenschaften und andere machen da auch richtig kräftig mit. Egal wo man hinkommt, man lernt immer erstmal seine Rechte. Wenn man als Lehrling irgendwo anfängt, kriegt man dann erst einmal in der Berufsschule oder sonst wo gesagt, dein Recht ist das, 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 das. Vergessen wird immer eins. Rechte sind immer mit Pflichten verbunden, weil mein Gegenüber auch Rechte hat. Nicht nur ich. Und somit kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Gebote. Die Gebote. Sagt sich der eine oder andere vielleicht, Mensch, jetzt kriege ich die Krise. Dieses alte Thema. Ja, alt, aber nicht veraltet, sondern lebensnotwendig. Gucken wir uns mal so grob so ein paar von den Geboten an, so 1 bis 3. Wer weiß ungefähr, was in den Geboten 1 bis 3 steht?
Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten geführt, du sollst keine anderen Götter haben.
Genau, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Welche Götter haben wir, die wir neben oder über Gott stellen? Genau, Fernseher, Autos. Und gerade bei Thema Auto, ich habe bei uns war im Ort einer, der hatte einen VW Golf und der hatte hinten fett in der Scheibe stehen, mein Gott ist mein VW. Ja? So, für andere sind die Kinder die Götter oder sonstiges. Also, wie gab es mal eine Kraftstoffwerbung? Oder, was war das? Was war das für eine Werbung? Auf jeden Fall, es gibt viel zu tun. Genau. Also all diese Sachen sind ja schön und gut, aber sie sollten kein Gott sein. Ein Auto, ich bin da kein typisch Deutscher. Für mich ist ein Auto, um von A nach B zu kommen, und bei mir auch meistens ist ein großes Auto, weil ich immer viel Werkzeug dabei habe. Es muss viel von A nach B transportieren können. Ja? So, dafür ist ein Auto schön, wenn es gut aussieht. Klar hält man es auch mal sauber, aber habe gestern dann auch ein Gafferband auf einer Windschutzscheibe gesehen, auf einer Heckscheibe von einem total verschmutzten Auto. Ja? Und was stand da drauf? Klimafreundlich. Also, er verbraucht nicht unnötig Wasser, um sein Auto sauber zu machen. Ja? Das ist eine Einstellung, die ist gar nicht mal so daneben. Ja? Gut. Ja, gucken wir uns mal das Gebot Nummer 4 an. Der Sabbat. Wenn wir heute so in die Welt gucken, dann machen die Leute alles nach, was sie irgendwo im Internet gesehen haben, was im Internet gemacht wird, was auf Facebook gepostet wird. Wenn irgendwo nur ein paar Leute laut genug rufen und ein Hype draus wird, dann macht das denn die Riesenmenge nach. Aber was Gott vorgemacht hat oder als Haltung empfiehlt, nein, danke. Außerdem, sonntags morgens so früh in die Kirche, da bin ich noch nicht richtig wach und außerdem stehe ich ja noch in der Schlange vom Bäcker. Ist das das Lebensziel? In der Schlange stehen? Ganz krass wird's mit dem fünften Gebot. Die Eltern ehren. Heute, wo viele Jugendliche nur noch vom Erzeuger sprechen. Kaputte Familien kommen daher, dass die Gebote, und das heißt ja bewusst nicht Verbote, sondern Gebote, Gott empfiehlt uns das ja. Mit dem Hintergrund des Wissens, was gut für uns ist. Und die heutige ideologische Lage sieht ja auch ziemlich verheerend in der Richtung aus. Das Thema Kinderrechte stellt Eltern erstmal unter Generalverdacht, sie haben nichts anderes als nur schlechte Sachen für ihre Kinder. Wenn heute ein Kind unschlüssig ist beim Essen und will erst einen Toast, dann ein Ei, dann vielleicht eine Marmelade und vielleicht dann doch Wurst, beißt alles mal ab, legt es hin und will was anderes und mal als Eltern da nicht mitspielt, dann kann man ja eventuell, wenn das so wie es momentan angedacht ist, schon bald eine Klage wegen Vernachlässigung am Hals haben von seinen eigenen Kindern. Ja, so sind die gedachten Pläne. Dass Kinder ab einem gewissen Alter gegen ihre Eltern klagen können. Meine nur ich, dass da was falsch läuft? Diese ganze Diskussion hat nur einen Hintergrund. Sie will Familien diffamieren, um die engste und wichtigste Kleingruppe, die Gott geschaffen hat, zu zerstören. Aber was wird dann aus der Verheißung? Immerhin ist das fünfte Gebot das einzige oder das erste, hinter dem eine Verheißung steht. Nämlich, dass wenn wir Eltern achten und ehren, nicht nur das Prinzip der Saat und Ernte haben, dass wir, wenn wir alt sind, dann irgendwann von den Kindern geehrt und geachtet werden, sondern es heißt in Mose, ups, jetzt habe ich es ja gar nicht draufstehen, aber es heißt, damit ihr lange lebt und im Überfluss lebt. Also ich ganz ehrlich, ich habe ein Lebensziel, das für viele sehr hoch gegriffen ist, ja, ich weiß. Ich hatte schon als Jugendlicher immer gesagt, wenn ich gefragt habe, wie alt willst du denn werden, habe ich dreistellig gesagt, aus der Pistole geschossen. Ohne genau drüber nachzudenken und auch wirklich damals noch nicht so eine Beziehung zu Gott und Jesus hatte. Ich wusste zwar, Gott gibt's. Ich war auch damals schon im CVM, aber Beziehung zu Jesus, das war mir noch nicht bekannt. Als ich dann vor ein paar Jahren 50 geworden bin, wollte ich eine Einladung schreiben und Bergfest draufschreiben. Hab aber immer ein Nein gehabt. Und ich habe drei Ansätze gehabt und nach dem dritten Ansatz, wo ich am Schreiben war für die Einladung, habe ich gesagt, okay, Gott, du gibst den Menschen 120 Jahre, die nehme ich jetzt bei voller Gesundheit. Und darauf stelle ich mich. Und da Bergfest was mit abwärts zu tun hat, habe ich an meinem 60. dann gesagt, Halbzeit. Ja. So. Ich möchte dieses lange Leben erleben. Und ich möchte, dass dann auch meine Kinder und meine Enkel noch da sind. Kommen wir zum 6. Gebot. Wer weiß, was da drin steht? Nee, das ist eins weiter. Du sollst nicht töten. Und da hat Jesus dazu noch was gesagt in Matthäus 5, Vers 21 und 22. So, ach, da ist er. Die richtige Seite aufschlagen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ja, keiner von uns hat wahrscheinlich schon mal jemanden umgebracht, oder? Wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen. Ich aber, sagt Jesus, sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das heißt du Narr, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Der wird dem Hohen Rat verfallen. Wer aber sagt, du Narr, wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wer hat noch nicht getötet? Und ganz ehrlich, Rufmord und Mobbing ist eins der größten Probleme unserer Zeit. Und wir haben gerade jetzt auf dem Camp, hatten wir an einem Abend die Deborah Rosenkranz zu Besuch. Und ich weiß nicht, wer die kennt. Deborah Rosenkranz ist in einem christlichen Haus groß geworden. Ihr Vater war sogar Gründer eines Rangerstammes. Sie war auch Pfadfinder. Und hat durch einen dummen Satz beinahe ihr Leben verloren. Sie hat Handball gespielt und einer ihrer Handballkollegen, den sie so ein bisschen raufgeguckt hat, hat zu ihr gesagt, Deborah, du spielst ja super Handball, aber wie man mit so viel Fett rennen kann, ist mir unklar. Und das hat sie in die Magersucht getrieben, kurz gesagt, die Geschichte endete dann damit, dass ihre Eltern bzw. ihre Mutter und die Ärzte sie schon aufgegeben haben und ihre Mutter dann sagte, ich glaube, wir können schon einen Sarg kaufen. Und erst der Satz hat sie wieder aus dieser Todesspirale oder dieser Abwärtsspirale herausgebracht. Worte sind tödlich wie Pfeile. Und zwar tödlich wie Giftpfeile. Sie müssen nicht voll treffen. Ihre Wirkung tritt auch ein, wenn man sie nur streift. Jetzt kommen wir zum Gebot Nummer 7. Ich weiß, heute schwere Kost. Gebote sind so eine Sache, freut man sich, wenn sie rum sind, manchmal. Ja, weil ich glaube, da muss jeder dran arbeiten, auch ich, immer wieder. Gebot Nummer 7 geht um den Ehebruch. Und wie sieht's heute aus? Beziehungen sind beliebig geworden. So beliebig wie Zappen. Manch einer sitzt stundenlang vorm Fernseher und ist am Zappen und hat von nichts was mitgekriegt. Und Sex? Sex ist heute so bedeutungsvoll wie ein Keksteil. Kann ich mit da? Kann ich da? Mache ich da? Ich habe ja eine ganze Tüte Kekse. Schade. Das, was Gott als die schönste und innigste Beziehungssache gedacht hat, wird zu einer Belanglosigkeit herabgestuft. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen. 8. Das ist immer das, wo ich meinen Jungs immer gesagt habe, das 8. Gebot gilt nicht für die Augen. Du sollst nicht stehlen. Sag ich, Jungs, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, was abzugucken, was andere machen, was vielleicht andere besser machen oder überhaupt können, gut können, guckt es euch ab. Aber ansonsten gilt, stehlen, du sollst nicht stehlen. Ja, Mensch, ich bin noch nie irgendwo eingebrochen. Hab was geklaut. Wer hat schon einmal, ja, bei uns war es früher der Bäcker oder im Supermarkt, ein bisschen Kaugummis mitgehen lassen. Als Kind. Oder im Büro in Kugelschreiber. Ach, da liegen so viele in der Schublade, da kann ich mir mal 2, 3 mitnehmen. Fällt ja nicht auf. Wie sieht es mit der Steuererklärung aus? Haben wir da unseren Fahrtweg eventuell einen kleinen Umweg hinzugefügt? Was mir sehr oft kommt, vor allen Dingen, wenn ich mit Privatleuten für Privatleute was mache. Können wir das schwarz machen? Nee. Kommt dann von mir zur Antwort. Und ich habe auch den einen oder anderen Kunden dann, wenn er es nicht wollte, entweder hat er Nein gesagt oder ich habe ihn stehen lassen. Manchmal habe ich es auch anders gemacht, dass ich gesagt habe, nö, machen wir nicht. Das ist mein Preis, da ist die Mehrwertsteuer schon mit drin. Weil für den Endkunde gebe ich die Mehrwertsteuerpreise mit an. Und ich schreibe dir eine Rechnung. Was du mit der machst, ist mir egal. Ich schreibe eine Rechnung. Wie gesagt, da gibt es etliche Punkte, Versicherungen und so weiter und so fort. Gibt es viele Sachen, wo wir stehlen. Und was wir manchmal bei den Rangern sagen, dass wir dann zu manchen Kids dann sagen, ihr seid Diebe, das ist auch sowas. Sie kommen zu spät oder sie quatschen, während die anderen schon dastehen, weil man was erklären will. Und dann sagen wir immer, ihr seid Zeitdiebe. Pünktlichkeit ist eine gewisse Höflichkeit den anderen gegenüber, weil es kostet deren Zeit. 9. Gebot. Gott sei Dank, wir sind bald durch. Lügen. Ja, mein Chef ist gerade nicht da. Obwohl er mir gegenüber sitzt. Und nur gerade am Kopfschütteln ist, weil er denen nicht sprechen will. Ja. Ich habe ja gar keine Zeit gehabt. In Wirklichkeit hatte ich keine Lust. Mir hat mal einer gesagt, jeder Mensch hat gleich viel Zeit. Nicht Zeit haben heißt, es ist ihm nicht wichtig. Ansonsten teile ich die Zeit entsprechend ein. Ich weiß, das ist sehr schwer und ich habe da immer auch meine Schwierigkeiten mit, vor allen Dingen, wenn man mit Kunden hat, ich bin ja selbstständig, die dann meinen, so, sie sind die einzigen Kunden, die man hat und man hat dann immer Zeit für sie zu haben und drückt das noch dazwischen und das noch dazwischen. Ja, dann artet das manchmal in Stress aus, aber dann was Falsches zu sagen, nur um sich zu entschuldigen, das wäre dann nicht das Richtige. Und jetzt kommen wir zum Punkt 10. Begehren. Na? Oft ist es so, wir können so viel haben, wie wir wollen, aber schielen immer nach dem, was die anderen haben. Etwas zu haben oder etwas haben zu wollen, ist auch nicht immer falsch. Klar kann man sich Ziele setzen, aber deine Einstellung, die macht den Unterschied. Bin ich neidisch auf den anderen? Will ich das unbedingt haben, weil der das hat? Oder das, was der hat, genau das? Ob das jetzt, egal um was es da geht. Oder nehme ich mir nur als Ziel, das ist eine schöne Sache, die kann man haben. Und dann kann ich sagen, dann macht Gott sogar so Sachen, wie ich es mal erlebt habe vor einigen Jahren. Ich habe vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, war mein altes Motorrad kaputt. Und ich habe dann ein neues gefunden und auch mir gekauft, zu einem wirklich guten Preis. Und als ich das Motorrad hatte, so eine Woche später irgendwann, stand ich mal davor, und denke, weißt du, was da steht? Dein Jugendtraum. Genau das Modell, was heißt, ja, ein bisschen größerer Motor, weil es den kleineren, den großen damals noch nicht gab. Ich habe immer als Jugendlicher von der BMW mit Boxermotor eine R100 oder R1000 geträumt. Und dann stand die 1100er vor mir. Auch in der Farbe, in der ich mir das immer ausgedacht habe. Ich hatte diesen Traum in Wirklichkeit schon lange vergessen, aber Gott nicht. Gut, nach so schwerer Kost, kurz noch ein kleines Lied. Und dann kommen wir zu Punkt 3.
Und du sitzt da mit deinem Doppelkinn und denkst, schade, warum bin ich hier? Und es gibt nur ein kaputtes Bier. Schade für uns, denn du bist trotzdem nicht. Und es berührt dich nicht. Oh, schade für dich, denn du bleibst kühlschrank kühl. Lächelst nur ohne Gefühl. Unser ganzer Trick ist ein kurzer Blick hinter deine coole Fassade. Doch unsere Strategie bringt dich nicht auf die Knie. Und das ist wirklich schade. Vor allem, wenn du denkst, dass du als Christ damit verfällst. Denn es ist gerade genau umgekehrt. Und ich finde echt bedauernswert, wie du Formate in die Haare schmierst. Und wirklich schade, wenn du nicht kapierst, dass Jade dich nicht glücklich macht. Darum haben wir dir was mitgebracht. Bisschen Religion reicht dir lange schon. Schließt die Tags zur Kirchensteuer. Doch wir hatten drauf, mach die Ohren auf. Jetzt wird's richtig teuer. Wir wollen nur deine Seele. Und verpassen den heiligen Schein. Wir gehen dir nicht an die Kehle. Komm mit mir und schlag ein. Du fährst BMW und hast eine ganze neue CD. Schade, wenn das alles ist und du gar nichts mehr vermisst. Dann ist mein Vater, solange du Jesus nicht kennst und weiter ins Leben rennst. Und Schokolade gibt's in der Hölle nicht. Stattdessen gibt's ein heißes Gesicht. Mach ihr nicht den Held, wir wollen nicht dein Geld, wir wollen nur dein ganzes Leben. Schönes Dick und Dick und Hühnerfrikassee kann dir doch nicht alles geben. Wir wollen nur deine Seele und verpassen den heiligen Schein. Wir singen hier, nicht nur Choräle, wir sind doch kein Gesangsverein. Wir wollen nur deine Seele.
Ja, ein dritter Teil passt zu diesem Lied. Der heißt Kursänderung. Die Richtung zählt. Dazu eine kleine Geschichte. Die ist von unserem Pastor beliebt, also werden sie wahrscheinlich einige kennen, aber... In einer nebligen Nacht bemerkte der Kapitän eines großen Schiffes etwas, das ganz nach Lichtern eines zweiten Schiffes aussah. Und es kam immer näher. Dieses andere Schiff befand sich auf Kollisionskurs. Schnell signalisierte der Kapitän: Bitte Kurs um 10 Grad West ändern. Die Antwort als Lichtzeichen durch den dicken Nebel: Ändern Sie Kurs um 10 Grad Ost. Ungnädig machte der Kapitän seinen Rang geltend und signalisierte zurück: Ich bin Kapitän mit 35 Jahren Berufserfahrung. Kurs um 10 Grad West ändern. Unverzüglich kam das Lichtsignal: Bin einfacher Seemann. Ändern Sie den Kurs um 10 Grad Ost. Wütend wurde dem Kapitän bewusst, dass die Kollision nur noch Minuten bevorstand, also gab er eine letzte Warnung. Steuere einen 50.000 Tonnen Frachter, Kurs um 10 Grad West ändern. Darauf die einfache Reaktion. Sitze im Leuchtturm, ändern Sie den Kurs. Wie wichtig ist eine Kursänderung in unserem Leben? Wir haben heute etliche Punkte angesprochen und ich gehe mal von aus, jeder hat so den einen oder anderen Punkt, wo er sich selbst gestehen musste, jo, da können wir dran drehen an der Schraube. Das ist ja auch das Ziel dieser Predigt gewesen. Nobody is perfect. Das weiß Gott auch. Und mein Vater hatte früher mal eine Tasse, so eine Bürotasse. Da stand außen drauf, nobody is perfect, und der Griff war innen. Ich habe leider keine mehr gefunden, sonst hätte ich sie gerne mitgebracht oder als Foto. Ja. Aber wir sollten den Leuchtturmwärter genauer kennenlernen. Und ihm vertrauen, dass er für uns die richtige Wegweisung hat. Ich möchte ermutigen, die Fahrt zu stoppen und hinzuhören, was der Leuchtturmwärter euch zu sagen hat. Jeder ist auf der Suche, ob hier im Saal oder draußen in der Welt, da ist es ganz extrem. Jeder sucht und sucht an allen Ecken und Enden und vergisst manchmal den Blick aufs Kreuz. Werte. Ja, die Werte der Welt wandeln sich. Aber Grundwerte und Prinzipien bleiben gleich. Und wir sollten uns an den Wertegeber halten. Wir haben bei uns, ich komme nicht drum rum, ich bin nochmal bei den Rangern. Wer meine E-Mails kennt oder gekriegt hat, der weiß, da stehen immer so 5 Buchstaben unten drunter. AZBMJ. Und viele fragen dann, was heißt das? Das ist eine Abwandlung des allgemeinen Pfadfindergrußes, allzeit bereit für Jesus. Und wir haben vor einigen Jahren entschieden, für Jesus hört sich gut an, aber für Jesus und für Gott wurde schon so viel Mist gemacht. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir ändern das ab in allzeit bereit mit Jesus. Für Jesus, wie gesagt, weiß jeder, die Geschichte ist lang und da weiß man, was alles passiert ist. Aber wenn ich sage, ich mache das mit Jesus, dann habe ich einen an meiner Seite, der mir auch vorangehen kann und mich leiten und führen kann. Christen sind anders. Manche meinen, Christen sind nicht normal. Ich habe früher immer gesagt, nee, wir sind die Normalen. Ja? Und da gibt's ja auch einen Film, einen christlichen Film von, der heißt nämlich Normal ist anders. Kann man ja mal gucken. Lebensqualität kommt nicht durchs Materielle, sondern durch die innerlichen Werte. Dagobert Duck ist das schönste Beispiel davon, jeder kennt ihn. Materiell muss der eine Lebensqualität gehabt haben, hoch 10. Innerlich gesehen war er zerrissen von Angst. Vertraue ich auf mich, kann das ganz schön in die Hose gehen. Vertraue ich auf Menschen, werde ich enttäuscht. Vertraue ich auf Gott, probier es aus. Für alle, die jetzt sagen, okay, Jesus, habe ich zwar schon mal was von gehört, aber so wie ich es vorhin gesagt habe, eine Beziehung zu Jesus, das kenne ich gar nicht, möchte ich jetzt gleich die Gelegenheit geben, ein Gebet mitzusprechen. als Übergabegebet seines Lebens oder eures Lebens an Jesus. Und für alle anderen kommt dann hinterher noch ein bisschen Musikeinspieler. Könnt ihr euch nochmal Gedanken machen oder ans Kreuz bringen, eure Standortbestimmung, was heute euch die Predigt aufgeworfen hat. Und wer will, für den kann ich dann auch nochmal beten. Aber zuerst das Gebet. Können wir auch gerne aufstehen, könnt ihr auch mitbeten. Als Hingabe zu Gott kann man das immer wiederholen. Ja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du den Plan hattest, Jesus für mich ans Kreuz zu schicken. Ich danke dir, Jesus, dass du meine Schuld getragen hast. Und ich bitte dich, sei ab heute Herr meines Lebens. Ich übergebe dir alles. Führe und leite du mich. Ich danke dir, Vater, dass ich mich jetzt ab heute als dein Kind bezeichnen kann. Amen. Wer dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hat, der kann auch gerne sich, also wenn es hier im Saal ist, an die Silvina melden. Die hat dann nochmal ein kleines Geschenk und ein kurzes Gespräch und Gebet für euch. Wer jetzt online gesagt hat, das habe ich heute zum ersten Mal gesprochen oder wiederholt als ernsthaft wiederholt hat, weil er abgeweichen ist, der kann schreiben an pastor@czlm.de. Wir freuen uns über jeden, der schreibt und kommt auch ein kleines Geschenk. So, und alle anderen, die jetzt sich herausgefordert fühlen, wo habe ich mich von Gottes Geboten und Werten entfernt? Wo habe ich die klare Richtung nach dem Wort Gottes verloren? Wo habe ich mein geistliches Leben beschnitten? Die lade ich jetzt ein zur Buße, zur Umkehr und zum Treffen guter Entscheidungen. Wie gesagt, das Kreuz ist offen, wir hören ein bisschen Musik und wer will, kann auch zu mir kommen zum Gebet. Amen.